Auch die Wissenschaft, liebe Hörer der Radio 1 Profis, muss natürlich ständig daran arbeiten, dass wir ihr auch weiter vertrauen können. Ja, wie beim Spiegel nach der Relotius-Affäre, wie bei uns beim RBB nach Patricia Schlesinger. Skandale sind schlecht für die Glaubwürdigkeit. Die Wissenschaft noch zuverlässiger machen soll nun ein neuer Preis, dotiert nahezu Nobelpreisverdächtig mit 500.000 Euro, verliehen von der Berliner Einstein-Stiftung. Und dann gibt der Berliner Senat nochmal eine Viertelmillion obendrauf, sodass insgesamt 750.000 Euro ausgezahlt werden. Voriges Jahr ist dieser Preis gegangen an einen Physiker aus den USA, konnte allerdings wegen Corona erst jetzt verliehen werden von Professor Ulrich Dirnagel. Der ist Neurologe an der Charité Berlin und Leiter eines Forschungsinstituts, das sich mit der Qualität von Forschung befasst und quasi gerade zurück aus Washington. Herr Dirnagel, guten Morgen.
Ja, guten Morgen, ja.
So viel Geld für einen einzelnen Forscher, also da sind jetzt viele Jungforscher draußen ganz wach geworden und fragen sich, was muss ich tun, um Einstein-Preisverdächtig zu werden?
Ja, das haben sich viele schon gefragt und haben auch sich beworben. Es ist tatsächlich so, dass die 500.000 gesplittet aufgeteilt sind und wir haben einen 200.000 für individuelle Beiträge, wir haben 200.000 für Institutionen, die sich da verdient gemacht haben, und wir haben tatsächlich 100.000 davon für diese jungen Wissenschaftler, die auch letztes Jahr schon einen Preis gewonnen haben. Und da kann man auch gleich sagen, wofür die den gewonnen haben. Mhm. Das ist so etwas.
Also ganz so, wie ich es erzählt habe, stimmt es nicht, dass ein Einzelner das ganze Geld kriegt.
Nein, tatsächlich sind es drei verschiedene Unterabteilungen dieses Preises, und diese jungen Forscher, die sich da beworben haben, haben den Preis bekommen für eine ganz große Reproduktionsaktivität. Also etwas, wo sie in einem großen Konsortium, in einem großen Team Forschungsergebnisse, die es in ihrem Feld gibt, die kommen also aus der Psychologie und speziell aus der Forschung an Kindern und Jugendlichen. Und die haben ein Projekt, wo es also darum geht, ganz diese wichtigen Befunde, die es dort gibt, zu reproduzieren, zu sehen, ob die sich so aufrechterhalten lassen und auch von ihren Effekten her so stark sind, wie sie ursprünglich berichtet wurden. Und das ist tatsächlich eine der Motive für so einen Preis, weil sich eben herausgestellt hat, dass tatsächlich viele Forschungsergebnisse in vielen Domänen, nicht nur in den Lebenswissenschaften, dann doch eben nicht so wiederholbar sind, und wenn sie wiederholbar sind, vielleicht nicht von dieser Effektstärke sind, wie sie unmittelbar berichtet wurden.
Sie erschüttern gerade mein Vertrauen in die Wissenschaft. Sie sagen, bei vielen sei das so, das kann ich mir kaum vorstellen. Also die Profis sind ja grundsätzlich skeptisch gegenüber allem, was uns als letzte Weisheit präsentiert wird. Deshalb fragen wir hier ganz oft auch nach der Methode. Aber gilt nicht nach wie vor grundsätzlich, wenn eine Studie peer-reviewed ist, ja, damit sie in einem großen wissenschaftlichen Magazin erscheinen darf, wenn also ganz viele Forscher dort anonym drauf gucken und das quasi nachmachen, dann ist doch eigentlich alles okay, oder nicht?
Ja, aber der Peer-Review macht, das ist ja nicht seine Rolle, etwas nachzumachen, sondern, wie Sie richtig sagen, drauf zu gucken. Und beim Draufgucken kann man natürlich erstens vieles übersehen, das passiert auch im Review-Prozess. Also nicht jeder ist Experte für alles, und es sind ja auch in der Regel nur 2 bis 3, die da drauf gucken. Aber das Entscheidende ist es ja, wissenschaftliche Befunde sind nur dann tatsächlich, können sie eingehen in diesen Kanon des Wissens, den wir haben, wenn man sie wiederholen kann. Sonst sind es eigentlich gar keine Befunde. Mhm. Und es passiert eben viel zu wenig, und dort, dass man sie wiederholt und dort, wo man sie wiederholt hat, es gibt also ganz große Aktivitäten in letzter Zeit, dass der Gewinner letztes Jahr institutionell, das Center for Open Science in den USA, führt so etwas durch, führt solche Sachen durch. Und wir haben vor kurzem eine riesige Wiederholungsaktivität gehabt im Krebsforschungsbereich und konnten dort tatsächlich zeigen, dass nur 40% der Befunde, der Top-Befunde, die also in den höchst zitierten Arbeiten in Nature Cell Science in diesem experimentellen Krebsfeld publiziert worden, lassen sich wiederholen. Und vielleicht, was noch dramatischer war, dass eben von diesen 40%, wo sich der Befund hat wiederholen lassen, die Effektgrößen, also sozusagen das, was rauskommt, um 85% geringer war als das, was im Original der Fall war. Puh. Die sich mit sowas befassen, waren von dem Ergebnis tatsächlich nicht wirklich überrascht, aber das ist jetzt ein empirischer Befund. Also solche Dinge haben wir jetzt. Wir wissen, es ist so. Es wird nicht nur behauptet.
Also ich bin wirklich ein bisschen geschockt jetzt. Was glauben Sie denn, woran das liegt? Ist das Schlampigkeit bei der Arbeit oder sind da wirklich Betrüger am Werk?
Nein, ich glaube, dass die Betrügerei da gar keine wesentliche, wenn überhaupt, eine Rolle spielt. Ich glaube, es liegt an wesentlichen anderen Dingen. Also zum einen ist es natürlich so, es kann nicht alles wiederholbar sein, sonst wäre es langweilig und dann bräuchte man auch gar keine Forschung mehr machen, weil dann könnte man immer gleich sagen, das kommt dabei raus und das stimmt dann. Also das ist eine gewisse Zahl von Dingen, die sich dann nicht wiederholen lassen, ist sicherlich normal. Nicht aber in dem Bereich, in dem wir sind. Und was da eine Rolle spielt, ist tatsächlich, dass wir eben dafür belohnt werden als Wissenschaftler, dass wir diese spektakulären Geschichten haben. Und da ereignet sich dann eben häufig so, dass man Ergebnisse auswählt, die in die richtige Richtung gehen und die anderen, die vielleicht nicht so in die richtige Richtung gehen, sagt man, na, da hat es halt nicht so geklappt. Mhm. Das ist sicherlich ein Grund. Ein anderer Grund ist, dass sehr häufig in der Biomedizin mit sehr geringen Fallzahlen gearbeitet wird. Also es ist im Grunde die Evidenz nur aus ganz wenigen und dann für dieses Labor ganz, ganz spezifisch geltenden Bedingungen gemacht wird. Und wenn es ein anderer in einem anderen Labor, da gibt es das berühmte Beispiel des Parfums des Untersuchers, wenn der also ein anderes Parfum hat, dann kommt ein anderes Ergebnis dabei raus. Und das ist natürlich ein schlechtes Zeichen, weil wir wollen ja unsere Dinge generalisieren. Wir wollen ja diese Dinge dann auch letztlich zu Menschen übertragen und Medikamente und neue Therapieformen bei Menschen entwickeln. Mhm. Also das sind solche Ursachen, die dafür herhalten.
Und Menschen, die sich die Mühe machen, genau das zu überprüfen, die haben eine Chance auf diesen neuen Preis, den Einstein Award, 500.000 von der Berliner Einstein Stiftung, 250.000 vom Berliner Senat. Und gesprochen haben wir darüber mit dem Neurologen an der Charité Berlin, Professor Ulrich Dirnagel. Herzlichen Dank dafür.
Ich danke.
Schönes Wochenende noch.
Danke.
Tschüss.